Von der Ausbildung bis zur Rente in einer Firma, das sind so Erwerbsbiografien, die kennt man vielleicht von den Eltern oder den Großeltern. Heute ist es üblich, den Arbeitgeber, die Branche oder auch den Job mehrfach zu wechseln. Das mag für manche Beschäftigte anstrengend klingen, aber so ein Jobwechsel, der bietet ja auch Chancen. Und zwar Chancen, sich immer wieder neu zu erfinden. Aus ökonomischer Sicht, da ist die Mobilität am Arbeitsmarkt, so nennt man das, sogar eine Notwendigkeit. Denn Berufsbilder und Branchen, die verändern sich rasant. Das hat zu tun mit der KI, die eingeführt wurde, aber auch mit dem industriellen Strukturwandel. Wie mobil der Arbeitsmarkt in Deutschland ist und was die KI und der Strukturwandel dazu beitragen, darüber wollen wir heute in dieser Podcast-Folge sprechen.
Makroskop, der wirtschaftspolitische Podcast. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Makroskop. Mein Name ist Philipp Eins und ja, gut erholt aus dem Sommerurlaub zurück ist Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des VfA. Schön, dass du wieder da bist.
Hallo Philipp.
Ja, Klaus, ich habe mich mal auf deinem LinkedIn-Profil schlau gemacht und da habe ich gesehen, du hast in knapp 20 Jahren 3 Arbeitgeber gehabt. Das klingt jetzt erstmal eigentlich doch sehr stringent und sehr schlank aus einer Sicht. Ist so ein stringenter Berufsweg in Zukunft eher die Ausnahme? Was meinst du?
Ja, es ist auf jeden Fall wechselhafter, was wir auch jetzt schon in den Erwerbsbiografien erleben. Ich selbst habe ja noch in der Ausbildung gesteckt. Also mein erster Arbeitgeber war auch gleichzeitig eine Institution, bei der ich mich weitergebildet habe, meine Promotion gemacht habe.
Und also eine dann, wissenschaftliche Institution.
Genau, und da ist das angelegt, dass man dann nach 6 Jahren dann auch den Arbeitgeber wechselt. Das ist das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Also das ist dort üblich, da geht man dann weiter und qualifiziert sich laufend. Und irgendwann hat man zumindest die formalen Qualifikationen durchlaufen und geht dann auch nochmal in andere Bereiche. Das habe ich dann auch getan. Aber die wirkliche, ja, die Dynamik entsteht halt, wenn man zwischen Branchen wechselt, wenn man auch Berufe wechselt in seinem Erwerbsleben. Das ist etwas, was einen selbst weiterbringt, was aber auch gesamtwirtschaftlich positiv wirkt.
Ja, und das habt ihr im aktuellen Economic Policy Brief untersucht, wie gut man das eben kann. Also Branchen, aber auch Berufe wechseln in Deutschland auf dem Arbeitsmarkt. War das ein überraschendes Ergebnis für dich, was ihr herausgefunden habt?
Ja, also der Arbeitsmarkt in Deutschland gilt ja prinzipiell erstmal als relativ verkrustet, also im Vergleich zu vielen anderen, wo dann eben wenig Dynamik entsteht. Insofern war das für mich zumindest schon mal überraschend zu sehen, dass diese Wechsel in den letzten 10 Jahren doch deutlich zugenommen haben. Also das auch in konjunkturell starken Zeiten, muss man dazu sagen, auf dem Arbeitsmarkt eine ganze Menge in Bewegung gekommen ist. Und das hat Vorteile, weil damit üblicherweise ja Aufstiege verbunden sind. Also niemand bewirbt sich aus einer Position heraus weg, um dann danach schlechter dazustehen als vorher. Und diese Aufstiege machen sich bemerkbar in höherer Produktivität. Das ist der eine Effekt. Also Menschen werden dort eingesetzt, wo sie besser passen. Und der zweite Effekt ist, das macht sich dann bemerkbar in Lohnsteigerungen, dass also individuell erfahrbar ist, dass man mit Branchenwechsel, auch mit Berufswechseln dann eben auch Aufstieg erleben kann. Das ist etwas, was ja doch durchaus positiv für die Zukunft stimmt.
Und das ist ja auch ein Grund, weshalb Ökonominnen, Ökonomen sagen, naja, das ist schon ganz sinnvoll, da eine hohe Mobilität auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Gibt es noch weitere Gründe, warum das nicht nur anstrengend, sondern vielleicht auch eine Chance ist?
Ja, wir haben ja Strukturwandel. Wir sehen ja vor uns auch, dass eben Branchen in Deutschland ja nicht mehr so präsent werden, aber andere dafür aufsteigen. Und sich eben für solche Wechsel bereit zu halten, diesen strukturellen Wandel eben mitzugehen, das ist eine Notwendigkeit. Also wer das nicht tut, wird künftig Schwierigkeiten haben auf dem Arbeitsmarkt. Wer sich allerdings weiterbildet und entsprechend auch weiter qualifiziert und die nächsten Schritte geht, der wird auch in den nächsten 10, 20 Jahren weiterhin sehr, sehr gute Möglichkeiten haben, hier in Deutschland Arbeit zu finden. Alleine, weil die Demografie vorgibt, dass die Arbeitskräfte insgesamt knapper werden und damit dann auch diejenigen einen Vorteil haben, die sich immer wieder kontinuierlich weiterbilden. Üblicherweise erneuert man sich ja als Belegschaft dadurch, dass man junge Menschen ins Unternehmen holt und ältere aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Das hat sich jetzt ein bisschen verschoben. Der Ressourcenpool der Jüngeren ist gar nicht mehr so groß, die Älteren dafür sehr, sehr viel mehr geworden. Jetzt muss man während der Arbeit und während des Jobs sich qualifizieren und die Produktivitätssteigerung damit in die Unternehmen hineintragen.
Also einige gute Gründe für die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt, die gibt es. Ob das aber wirklich gut klappt in Deutschland und wie gut das klappt, das schauen wir uns jetzt mal genauer an mit einigen Infos aus dem aktuellen Economic Policy Brief.
Der deutsche Arbeitsmarkt ist mobiler, als die öffentliche Debatte häufig vermuten lässt. Der Anteil der Beschäftigten, die innerhalb eines Jahres den Beruf wechseln, ist von 2013 bis 2024 um 13 Prozentpunkte gestiegen. Grund für den Wechsel sind einerseits sinkende Berufschancen, aber auch bessere Verdienstmöglichkeiten verleiten dazu, sich einen neuen Job zu suchen. Im internationalen Vergleich und angesichts des Strukturwandels aber bleibt die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt zu begrenzt und stark von der Konjunktur abhängig. Deutschland verfügt über ein stark formalisiertes Berufssystem. Standardisierte Ausbildungen und Zertifikate erleichtern zwar den Wechsel innerhalb eines Berufs oder zwischen ähnlichen Tätigkeiten, über Berufsgrenzen hinweg wirken sie jedoch als Hürde. Auch der hohe Kündigungsschutz und die demografische Alterung in Deutschland hemmen dem Economic Policy Brief des VfA zufolge die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt.
Zoomen wir mal rein in ein paar von den Punkten, die wir gerade schon gehört haben. Also du hast es erwähnt, der deutsche Arbeitsmarkt, der gilt als eher verkrustet. Tatsächlich gibt es aber doch mehr Bewegung als gedacht. Liegt das nun an der Wirtschaftskrise, dass viele eben sagen, naja, ich muss mir eh einen neuen Job suchen, geht nicht so richtig weiter bei meinem alten Arbeitgeber, dann mache ich das jetzt?
Ja, da gibt es so zwei gegenläufige Effekte. Das eine ist, in wirtschaftlich starken Zeiten fassen Menschen dann auch Mut, sich verändern zu wollen, weil sie dann eben diese Aufstiege für sich entdecken und sagen, ich möchte auch mich verbessern in dieser Zeit. Das heißt, in starken wirtschaftlichen Zeiten kommt sehr häufiger zu risikoreicheren Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt. Da geht man dann gerne fasst man gerne weitere Berufe an. Ja? Also da bewegt man sich aus seinem bewährten Umfeld heraus. In Krisenzeiten, da geht es dann vor allen Dingen darum, diejenigen aufzufangen oder weiter zu vermitteln, die eben in Branchen tätig sind, die in der Krise stecken. Also da finden dann eher so diese Branchenwechsel statt. Also es gibt da so diese unterschiedlichen Ebenen, die man da betrachten muss. Insgesamt ist es eben so, dass wir in Deutschland trotz der Krise noch relativ viele offene Stellen haben. Also weit über 1 Million offene Stellen sind in Deutschland noch gemeldet. Das bedeutet, selbst in den Zeiten, wo eigentlich das Arbeitskräfteangebot größer ist, weil die Konjunktur nicht so stark läuft, kriegt man die Stellen nicht besetzt. Und das ist das eigentliche Problem, dass man irgendwo so ein Mismatch hat zwischen den Fähigkeiten derjenigen, die auf dem Arbeitsmarkt verfügbar sind, und den Tätigkeiten, die gefragt werden. Und daran muss man sehr viel stärker arbeiten, dass man dieses Matching verbessert. Und das ist etwa ja dann auch eine Frage von diesen Themen der formalen Qualifikation und Berufsabschlüssen, das, was ja auch schon erwähnt wurde, dass man da eben die Offenheit stärkt, dass man da die Wechselmöglichkeiten eben stärkt, in andere Berufe eben auch hineingehen zu können.
Mal genau hin auf die formale Qualifikation. Ein anderer Punkt, der aber gerade noch erwähnt wurde, sich einen neuen Job zu suchen, weil neuer Job mehr Geld, mehr Einkommen verspricht. Das klingt jetzt eigentlich nicht nach einem neuen Trend. Ist es das aber doch?
Ja, offensichtlich hat sich da auch das gesellschaftliche Bild verändert. Die Mobilität im räumlichen Sinne hat sich verändert. Also Menschen sind dann eben viel dynamischer, sind viel veränderungsbereiter geworden in der Vergangenheit. Und das ist etwas, was sich ja dann doch im Gesellschaftlichen verändert hat. Dass man generell natürlich versucht hat, immer auch die Karriereleiter weiter beschreiten zu können, ist klar. Aber die traditionellen Beruf oder Karrieren vor 20, 30 Jahren begannen in einem Unternehmen und endeten im gleichen Unternehmen. Und das hat sich jetzt doch erheblich verschoben.
Schauen wir mal auf die Branchen. Das habt ihr nämlich auch angeguckt, aus welchen Branchen es Menschen wegtreibt und in welche Branchen hinein sie wiederum wechseln. Was ist da das Bild?
Ja, es gibt Branchen, in denen händeringend auch Personen gesucht werden. Das ist beispielsweise das Gesundheitswesen. Dort wird viel an zusätzlichem Personal benötigt. Eine alternde Gesellschaft, relativ klar, braucht da an der Stelle auch stärkere Unterstützung. Da passiert eine ganze Menge hin. Es gibt andere Branchen, in denen dann eben ja weniger stark gesucht wird. Und das sind dann beispielsweise diejenigen, die jetzt auch viel Energie benötigen. Dort, wo eben auch die Krise bedingt durch die Energieteuerung besonders stark zuschlägt. Also da gibt es dann eben diesen Strukturwandel, der in dem Stellenangebot sehr klar erkennbar ist und der sich dann auch im Bewegungsprofil der Beschäftigten sehr klar ablesen lässt. Also die Branchen, in denen eher stark dazu gewonnen wird, sind dann eben beispielsweise der Gesundheitsbereich. Und das sieht man eben auf dem Arbeitsmarkt. Die Botschaft ist an der Stelle, gut, der Strukturwandel für sich genommen erstmal funktioniert. Also es gibt die Möglichkeit zu wechseln zwischen diesen einzelnen Branchen. Man spricht da von der Mover-In- und Mover-Out-Quote und die bildet ganz gut ab, wie der Strukturwandel momentan in der deutschen Wirtschaft zustande kommt.
Ja, und die energieintensiven Branchen, von denen du gerade gesprochen hast, aus denen tendenziell auch stärker rausgewechselt wird, das sind ja auch Industriebereiche, die eigentlich in Deutschland immer stark waren. Nichtsdestotrotz, jetzt eher versucht man sich da einen schlanken Fuß zu machen und da rauszukommen. Wie sieht es denn in der Pharmabranche aus?
Ja, die Pharmabranche ist weiterhin attraktiv. Die ist gekennzeichnet aber durch auch eine relativ hohe Spezialisierung in den Tätigkeiten. Das hängt auch damit zusammen, dass die Regulierung dort zuschlägt. Also man muss bestimmte Dinge und Anforderungen mitbringen, die man in anderen Branchen üblicherweise vielleicht so nicht hat. Das heißt, aus der Branche selbst wechseln relativ wenige raus, ne, weil man da ein sehr spezielles Anforderungsprofil hat. Aber das Interessante ist, wenn diejenigen aus der Branche raus wechseln, dann geht es halt auch häufig in andere Berufe hinein, in anderen Sektoren, wo dann diese spezialisierten Kenntnisse wahrscheinlich sehr viel besser eingesetzt oder sehr stark nachgefragt sind. Und das ist was ganz Interessantes, was man da eben auch sehen kann. Also die Branche selbst, Pharma, ist ja schon Hightech in dem Sinne, auch was die Entlohnung betrifft, relativ weit oben angesiedelt. Man kann sich also sozusagen aus Pharma heraus nur jetzt im Durchschnitt nicht unbedingt viel weiter verbessern. Wenn man das tut, dann eben in sehr spezialisierten Fällen und in sehr spezialisierten Fähigkeiten.
Schauen wir mal auf die Hürden der Mobilität. Das ist ja auch ein Untersuchungsgegenstand bei euch gewesen. Und da hast du schon drauf angesprochen, also da sind diese standardisierten Ausbildungen und Abschlüsse, die auch einen Wechsel erschweren können. Weil man hat eben bestimmte Zertifikate, bestimmte mit Brief und Siegel bescheinigte Fähigkeiten, ist manchmal dann auch eine Hürde. Auf der anderen Seite dachte ich mir nur, hohe Bildungsstandards, das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal eigentlich, oder?
Ja, prinzipiell, also hat sich das ja in Deutschland über Jahrzehnte bewährt, dass man starke Berufe hatte. Also dass man gesagt hat, ich habe hier ein Zertifikat, ihr könnt mir glauben, dass ich hier nach bestimmten Standards ausgebildet wurde und deswegen passe ich auch zu eurer Stelle, die ihr hier ausgeschrieben habt. So, jetzt hat sich das allerdings so ein bisschen verändert. Also es geht jetzt nicht mehr darum, also in den Berufen haben sich die Anforderungsprofile deutlich verändert. Es gibt sehr viel mehr Qualifikationen, die im Querschnitt benötigt werden. Jetzt denken wir an digitale Technologien beispielsweise, aber auch die MINT-Anforderungen, also all das, was in den Naturwissenschaften passiert, spielt in viel, viel größeren Bereichen eine Rolle. Und interessant wird für die Unternehmen jetzt viel weniger, ob im spezifischen Beruf eine gute Ausbildung stattgefunden hat oder ob die Fähigkeiten mitgebracht werden. Und ich glaube, das ist jetzt das Hemmnis, dass man diese Fähigkeiten nicht so gut dokumentiert bekommt wie einen formalen Berufsabschluss. Ich glaube, hier muss man so ein bisschen, wie sagt ein bekannter Fußballtrainer, umparken im Kopf. Da muss man versuchen, eben stärker auf die Fähigkeiten zu gucken und weniger die berufliche Qualifikation zu betonen. Das eine und das andere schließt sich aber nicht aus, denn die gute Ausbildung braucht man ja in jedem Fall. Man muss sich eben nur überlegen, wie man dokumentiert, welche Fähigkeiten man im weiteren Verlauf dann gewonnen hat.
Das klingt aber auch jetzt eher so, dass du damit sagst, naja, man braucht gar nicht so die Kenntnisse in der Tiefe, sondern eher in der Breite.
Ja, zumindest bei zentralen Fähigkeiten digital muss man, glaube ich, gar nicht viel weiter erläutern, was da gerade so alles passiert. Aber in den Bereichen wird das durchdringt jeden fast jede berufliche Tätigkeit. Und da eben gute Qualifikationen zu haben, teilweise auch Programmierkenntnisse mitzubringen, die vorher vielleicht in dem Form nicht gefragt waren, das ist etwas, was sich jetzt in den letzten Jahren geändert hat. Und das entsprechend abzubilden, das ist wichtig.
Ein weiterer Punkt, den er auch im Paper anspricht, das ist der Kündigungsschutz. Der ist ja in Deutschland recht hoch. Und nun zu sagen, weniger Kündigungsschutz, dann klappt es mit dem Berufswechsel. Da hätten die Gewerkschaften sicherlich was dagegen. Die Ökonomen zumindest nicht alle. Was soll daran gut sein?
Ja, der Kündigungsschutz, wie er in Deutschland gestaltet ist, der schützt jetzt erstmal Beschäftigungsverhältnisse. Und das ist etwas, was ja auch einem individuell Sicherheit bietet und das ist auch für sich genommen erstmal gut. Es verhindert aber auch, dass man sich als Unternehmen weiterentwickeln kann, dass man als Unternehmer möglicherweise auch Risiken eingeht. Und ich glaube, man muss da sehr differenziert darauf schauen, was man eigentlich schützen möchte. Also sind es wirklich alle Beschäftigten, die da gleichermaßen denselben Regeln unterworfen werden oder gibt es nicht, das hat man zum Beispiel im Bereich der Finanzbranche, gibt es nicht auch Beschäftigungsverhältnisse, bei denen man dann gegen höhere Abfindungszahlungen, aber auch einen geringeren Kündigungsschutz möglich macht, damit da mehr Wechsel stattfinden kann. Und diese Diskussion führen wir jetzt gerade. Ich glaube, man kann da durchaus unterschiedlicher Auffassung sein. Also wie lange braucht man eigentlich, um eine Belegschaft umbauen zu können? Das ist eine Dimension. Also aus unternehmerischer Sicht, je schneller das geht, desto besser kann ich mein Unternehmen auf die Zukunft ausrichten. Das wäre so die unternehmerische Perspektive. Und die Perspektive aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wäre, wie stark ist eigentlich mein Bedürfnis, geschützt zu werden und welche Trade-offs habe ich? Also wenn ich eine hohe Qualifikation habe und auf dem Arbeitsmarkt prinzipiell gute Chancen habe, eine neue Anstellung zu finden, dann habe ich vielleicht gar nicht so sehr ein Interesse daran, dass ich vor Kündigung so stark geschützt werde, wie jemand, der eben in einem Unternehmen speziell für die Bedürfnisse dort ausgebildet ist und in anderen Bereichen vielleicht nicht so anschlussfähig ist. Aber ich möchte mir meine Flexibilität vielleicht stärker entlohnen lassen. Dann bin ich da vielleicht an der Stelle mit einer höheren Abfindung besser bedient als mit einem starreren Kündigungsschutz. Und das sind so die Abwägungen, die man da treffen muss. Und da gibt es einen Konsens auch unter Ökonomen, dass es prinzipiell auch gut ist, Dynamik auf dem Arbeitsmarkt zu haben und die Regeln so anzupassen, dass sie für Startups gut sind, dass sie für mehr unternehmerische Erneuerung gut sind. Das ist sicherlich etwas, woran wir arbeiten müssen.
Es kommt ja sicherlich auch auf den Beruf an und auf den Hintergrund. Jetzt in Berlin, wenn jetzt jemand in der Digitalbranche arbeitet und ortsunabhängig unterwegs ist, ist es ja sicherlich etwas anderes, als wenn ich jetzt in der Fabrik arbeite und in Gelsenkirchen mein Häuschen abzahle. Da kann ich dann vielleicht nicht so schnell einen neuen Job finden.
Genau, das sind diese Kenntnisse, die man dann für ein Unternehmen hat, wo man ortsgebunden eben vor Ort sein muss. Das erschwert die ganze Geschichte natürlich, klar. Natürlich hat man soziale Bindungen, natürlich lebt man in einem Umfeld. All das hindert einen häufig dann eben zu sagen, ja Mensch, dann schmeiß mich halt morgen raus. Ich finde schon was Neues. Deswegen gibt es Kündigungsschutz, damit diese sozialen Strukturen erhalten bleiben, damit die wirtschaftliche Sicherheit gegeben ist. Aber du beschreibst es ja sehr gut. Es gibt ja Beschäftigungsverhältnisse, wo man vielleicht deutlich weniger Kosten hat, sich neu zu orientieren. Und da mehr Dynamik zu erzeugen, kann ja durchaus hilfreich sein.
Ein weiterer Punkt, den ihr ansprecht, ist der demografische Wandel. Es gibt so einen traditionellen Erneuerungsmechanismus. Wenn jetzt jemand in Rente geht, in der Belegschaft, kommt jemand Junges nach und hat vielleicht auch ein anderes Stellenprofil. Ich habe jetzt aber noch nicht so richtig die Verbindung hergestellt, bevor ich euer Paper gelesen habe, dass das auch tatsächlich was mit der Mobilität zu tun hat. Wie würdest du es erklären?
Ja, also ältere Beschäftigte sind natürlich schon, haben eine Erwerbshistorie und sind dann entsprechend auch auf bestimmte Dinge dann festgelegter. So, das ist einfach, liegt in der Natur der Sache. Dementsprechend kann sich eine Belegschaft, wenn sie eben nicht die Chance hat, immer wieder neue Qualifikationen bei jungen Menschen dazuzuholen, aus sich selbst heraus erneuern. Das bedeutet, man muss eben künftig viel mehr Wert darauf legen, dass man die Belegschaften in ihrem Beschäftigungsverhältnis viel besser weiterbildet. Also das lebenslange Lernen in Anführungsstrichen gewinnt massiv an Bedeutung. Das muss viel mehr passieren. Und wenn man sich erneuern möchte als Unternehmen, muss man sich eben auch darum kümmern, dass die Mobilität zwischen diesen älteren Personen deutlich gestärkt wird. Also dass man dann eben auch gezielter darauf guckt, welche Qualifikationen bringen die denn mit, auch wenn sie sozusagen aus dieser klassischen Ausbildungswelt kommen. Und deswegen Demografie und Mobilität haben diesen Zusammenhang, weil sie natürlich diese ganze Geschichte, die die Menschen dann über 20, 30 Jahre im Berufsleben aufgebaut haben, natürlich alle mitnehmen.
Also zwei Begriffe sind jetzt hier schon öfters gefallen. Das ist nämlich einmal der industrielle Strukturwandel und das andere ist KI. Beides trägt dazu bei, dass der Arbeitsmarkt in Deutschland und Europa kräftig aufgemischt wird. Und ja, wie genau sich der Arbeitsmarkt dadurch verändert, das haben wir einen Experten in dieser Hinsicht gefragt, nämlich die KI selbst.
KI und industrieller Strukturwandel werden den deutschen Arbeitsmarkt voraussichtlich weniger durch einen flächendeckenden Abbau von Arbeitsplätzen als durch eine Umverteilung von Aufgaben, Qualifikationen und Beschäftigung verändern. Entscheidend wird sein, wie schnell Beschäftigte von schrumpfenden Tätigkeiten in neue Aufgaben und Berufe wechseln können. KI verändert zunächst die Tätigkeiten innerhalb von Berufen. Besonders betroffen sind standardisierbare, wiederholbare und informationsbasierte Aufgaben, etwa einfache Verwaltungs-, Dokumentations-, Prüf- oder Routinetätigkeiten. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Tätigkeiten, in denen menschliche Fähigkeiten, Verantwortung, Problemlösung, Kommunikation oder physische Präsenz wichtig sind. In vielen Berufen wird KI daher nicht den gesamten Beruf ersetzen, sondern einzelne Aufgaben übernehmen. Beschäftigte müssen dann lernen, KI-Systeme zu bedienen, ihre Ergebnisse zu beurteilen und sie in Arbeitsabläufe zu integrieren.
Ja, also die Tendenz ist ja, die ich hier raushöre, Arbeitsplätze, die würden nicht abgebaut, sondern Aufgaben anders verteilt. Der Spiegel hat nur vor einigen Wochen eine Titelgeschichte gebracht. Da wurde ein etwas anderes Bild gezeichnet, nämlich in den USA. Da fänden BerufseinsteigerInnen in manchen Branchen kaum noch einen Job. Was stimmt?
Beides stimmt. Also das eine ist, wie wirkt sich das eigentlich konkret auf diejenigen aus, die unter anderen Umständen ausgebildet wurden und wo KI jetzt viele Tätigkeiten übernehmen kann, die Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger in ihren ersten Jahren im Beruf üblicherweise ausüben. Also das betrifft dann, weiß ich nicht, juristische Fragestellungen, wo eben relativ einfache Dinge abgeprüft werden müssen und so weiter und so fort. Es betrifft Routine Tätigkeiten, wie sie gerade schon beschrieben wurden, die hin zu einfacher Kommunikation reichen, wo man standardisierte Prozesse da eben einarbeiten kann, wo viele am Anfang ihres Berufslebens eingesetzt werden und dann während der Arbeit lernen, die komplexeren Aufgaben zu übernehmen. Die haben jetzt eine deutlich höhere Hürde, in den Arbeitsmarkt einzutreten und neue Jobs eben für sich zu erschließen. Das ist etwas, womit wir umgehen müssen und umgehen lernen müssen. Und vor allen Dingen ist das eine ganz große Herausforderung für die Ausbildungssysteme, weil die im Grunde genommen diese Fähigkeiten, die auch genannt wurden, nämlich Beurteilungsfähigkeit, Beurteilungskraft, Entscheidungsfähigkeiten etc., dass das eben viel stärker auch in den Fokus von Ausbildung gerückt wird, damit dann aber auch die Stärken der jungen Generation, die ja häufig Digital Native sind, die dann viel besser und routinierter eigentlich auch mit diesen digitalen Möglichkeiten umgehen, auch produktiv eben in das Unternehmen hineingetragen werden können. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Das ist aber eine Herausforderung. Ich habe da noch keine vernünftige Antwort, ehrlich gesagt, drauf gehört. Also keine vollständige Antwort, sondern eher immer nur so Bruchstücke, die jetzt künftig für viele zu lösen ist. Auf der anderen Seite, ja, richtig. Viele werden sehr viel produktiver durch den Einsatz von KI. Also man hat plötzlich Zugang zu Wissen und Fähigkeiten, die man vorher nicht hatte. Also man ist jetzt im Durchschnitt schlauer geworden, wenn man die KI vernünftig bedienen kann. Und das ist so ein bisschen die Krux, weil jetzt kann man immer diesen Affen zitieren, der eine Kalaschnikow in die Hand geben bekommt, wenn man nicht in der Lage ist, mit diesem Gerät dann umzugehen, dann kann da eine ganze Menge schief gehen. Und ich glaube, das muss man jetzt versuchen, eben auch entsprechend in den Belegschaften zu etablieren, dass eben dieses Instrument, was einen möglicherweise sehr viel schlauer, sehr viel produktiver und sehr viel besser informiert macht, dass man das auch vernünftig einsetzt. Also auch da im Grunde genommen dasselbe zu tun, die Urteilskraft zu schärfen, die Fähigkeiten zu schärfen, Dinge zu prüfen, nochmal zu checken, vor allen Dingen selbst auch in der Lage zu sein, komplexere mathematische Berechnungen zum Beispiel nachzuvollziehen, ob sie richtig sind, darüber nachzudenken, welche Annahmen liegen eigentlich den ganzen Dingen zugrunde, die mir da ausgegeben werden. Das sind Sachen, die muss man schon beherrschen, wenn man mit der KI vernünftig umgehen möchte. Ansonsten produziert das halt eine Menge von Wind, der dann im Zweifel darin mündet, dass dann unterschiedliche KIs miteinander regen Briefwechsel führen und kein Mensch mehr weiß, was da eigentlich besprochen wurde.
Heißt also letztendlich, das Qualitätsniveau in vielen Berufen, also die Qualitätsanforderungen auch in Jobs, die werden eher steigen. Ja, also es wird mehr von den Menschen verlangt, unterm Strich. Das geht, wie du schon gesagt hast, ja nicht ohne lebenslanges Lernen. Also das ist ja doch ein sehr zentraler Punkt. Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas von der SPD, die hat auf der vergangenen Republika im Mai versprochen, dass sie berufliche Bildung sehr viel stärker fördern möchte. Wird da noch was draus?
Ich hoffe sehr. Also das ist der Schlüssel. Wir brauchen eben nicht diejenigen, die einfach was machen, einfach mal loslegen und Dinge tun, sondern wir brauchen eben, um für künftige Herausforderungen gewappnet zu sein, auch im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, besser qualifizierte oder anders qualifizierte Belegschaften. Und diese Herausforderung, also sozusagen Strukturwandel mit Weiterqualifikation zu verbinden, eröffnet am Ende des Tages dann auch die Aufstiegsmöglichkeit, die damit verbunden ist. Wenn ich die Leute von dem Wissen und den Kenntnissen fernhalte, die es braucht, um eine beispielsweise KI vernünftig bedienen zu können, dann ist es eine Gefahr für diejenigen, die eben aus den Jobs rauspurzeln, weil sie eben genau einfach nur eins zu eins ersetzt werden. Bedeutet, wir müssen auf diesen Aspekt deutlich mehr Wert legen und diese berufliche Bildung, also man eben nicht mehr sagt, wir sind sozusagen fertig ausgebildet und jetzt arbeitet ihr nur noch, sondern diesen Ausbildungs- und Lernprozess eben als kontinuierliches bis zum Ende des Erwerbslebens anhaltenden Prozess begreift.
Neben diesen Jobs auf, ich sag mal, Senior-Level gelten noch andere Berufe als KI-sicher, nämlich soziale Berufe und das Handwerk. Und nun hat eine Befragung der Bertelsmann-Stiftung ergeben, dass sich in Deutschland erstmals mehr junge Menschen eine Ausbildung vorstellen könnten als ein Studium. Zu Recht?
Ja, also ich glaube, also bei den Seniorstellen würde ich auch noch mal ein Fragezeichen dran machen. Das sind sicherlich die Stellen, an denen Entscheidungen getroffen werden, aber ob sie in dem Umfang benötigt werden und ob alle Management-Ebenen, ob es da nicht möglicherweise auch Redundanzen gibt, das würde ich zumindest mal in den Raum stellen. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass im Handwerk natürlich in manuellen Tätigkeiten sehr viel weniger KI-Ersatz betrieben werden kann. Ne? Aber es kann durchaus auch sein, dass in Handwerksberufen solche digitalen Themen auch eine durchaus größere Rolle spielen. Also, wenn ich beispielsweise einen Dachstuhl erstellen soll als Dachdecker oder als Handwerker, dann brauche ich jemanden, der mir den Abbund vernünftig macht, also das alles zuschneidet und die Statik vernünftig mitdenkt und die technische Umsetzung macht. Und auch da können solche Tools natürlich sehr, sehr hilfreich sein. Dann kommen da klassisches Handwerk und digitale neue Möglichkeiten zusammen, macht es vielleicht auch attraktiver und es kann auch eine Erklärung sein, weshalb Ausbildungsberufe auch offenbar in der Bevölkerung breitere Attraktivität genießen als vorher.
Sprechen wir noch über einen Punkt, nämlich den industriellen Strukturwandel. Die deutsche Wirtschaft verändert sich, da haben wir auch in diesem Podcast schon sehr häufig drüber gesprochen. Vielleicht mal mit Blick auf die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt. Welche Folgen hat das?
Ja, wir brauchen in vielen Bereichen eben nicht mehr so viele Arbeitskräfte wie vorher. Also viele Branchen bauen ab und wir sehen das ja heute, 10.000, 15.000 Industriejobs pro Monat werden abgebaut. Das bedeutet, unterm Strich schrumpft die Industrie. Das muss aber nicht gleichbedeutend sein, dass die industrielle Wertschöpfung im Land in gleichem Umfang verloren geht. Wir haben die Chance, auch die Menschen aus benachbarten Branchen in anderen Branchen unterzubringen und gleichzeitig auch noch die Produktivität zu steigern. Ja, also wenn wir demografisch bedingt ohnehin geringere Beschäftigtenzahlen erwarten oder ein weniger starkes Ansteigen in Zukunft, dann ist es ja auch eine Chance, produktiver zu werden und eben die benachbarten Branchen zu suchen. Und da haben wir uns das auch ein bisschen angeschaut. Es ist gar nicht so aussichtslos, wenn man in einer Branche in Anführungsstrichen steckt, in anderen Bereichen was zu sehen. Wir haben für die Pharmabranche geschaut, da gibt es 15 weitere, die sehr ähnliche Qualifikationsprofile prinzipiell anbieten und suchen. Das heißt, man hat schon die Möglichkeit, rechts und links zu gucken und auch dort wieder unterzukommen. Wichtig ist halt, dass man seine Fähigkeiten in den Vordergrund stellt und dass man sich dann eben nicht zu sehr festlegt darauf, wenn man sagt, ich war immer schon im Maschinenbau, ich kann keine andere Maschine als eine Maschinenbaumaschine bedienen, sondern dann eben offen ist zu sagen, gut, dann stelle ich mich eben auch in eine Produktionslinie, die beispielsweise Medikamente abfüllt.
Und diese Mobilität, die geht ja in verschiedene Richtungen, also aus der Pharmabranche heraus, aber auch in die Pharmabranche rein. Ist Pharma da eigentlich ganz gut aufgestellt an der Stelle?
Ja, Pharma ist für sich genommen erstmal attraktiv, weil im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen Beschäftigung in den letzten Jahren deutlich aufgebaut wurde. Das ist, da hat man prinzipiell erstmal gesucht. Generell gilt auch, dass man dort mit den gleichen Fähigkeiten auch ein deutlich höheres Lohnniveau erreichen kann, weil die Produktivität in der Pharmabranche höher ist. Das hängt damit zusammen, dass man viel geistigen Anteil in den Produkten hat, was auch entsprechend entlohnt wird. Das ist also generell eine attraktive Branche, wo man hineinwechseln kann, wissensgetrieben, wenig ressourcenintensiv und auch krisenfest im Grunde genommen. Das andere ist, man hat gewisse Qualifikationen oder formale Anforderungen, die man erfüllen muss, um in der Branche arbeiten zu können. Das sind dann beispielsweise Anforderungen für die Good Manufacturing Practices. Also das ist sozusagen der Produktionsprozess, der stark reguliert ist, weil man ja sichere Arzneimittel beispielsweise herstellen möchte. Es gibt da Anforderungen, die ja vielleicht im Bereich der Naturwissenschaften ein bisschen höher liegen als im Durchschnitt der anderen Industriebranchen. Deswegen ist es so, dass man schon auch immer noch mal eine Weiterbildung braucht, um dann wirklich anfangen zu können. Aber wenn man das gut strukturiert, ist das eine große Chance, auch in der Pharmabranche Beschäftigung zu finden.
Nun haben wir gesprochen über viele Punkte, die ja vielleicht auch Angst machen können, also Strukturwandel, KI. Und jetzt wollen wir in diesem Podcast ja aber keine Angst machen, sondern auch Lösungen anbieten. Und das wollen wir jetzt im letzten Teil machen. Wir wollen mal schauen, was sind politische Forderungen, um auf diesen sich wandelnden Arbeitsmarkt zu reagieren. Und dafür schauen wir jetzt erstmal zu einem Nachbarn von uns, nämlich nach Dänemark.
Unter dem Begriff Flexicurity hat Dänemark ein Modell entwickelt, das Arbeitsmarktflexibilität und soziale Sicherheit miteinander kombiniert. Das Ziel ist nicht, den einzelnen Arbeitsplatz um jeden Preis zu erhalten, sondern die Beschäftigungsfähigkeit und das Einkommen der ArbeitnehmerInnen auch bei einem Jobverlust zu sichern. Das Modell beruht auf drei Säulen. Einstellungen und Kündigungen sind relativ flexibel möglich. Bei Arbeitslosigkeit gibt es eine vergleichsweise großzügige Absicherung und wer ohne Arbeit ist, wird aktiv gefördert durch Beratung, Vermittlung und Weiterbildung. Viele Ökonomen sehen Flexicurity als wirksame Verbindung von Arbeitsmarktflexibilität und sozialer Absicherung.
Ja, also mal zusammengefasst, weniger Kündigungsschutz, mehr Arbeitslosengeld und mehr Weiterbildung. Was hältst du von dem Modell?
Ja, das ist zumindest interessant und bedenkenswert. Also das Prinzip ist einfach ein anderes. Man geht eben nicht davon aus, dass man ein und dasselbe Beschäftigungsverhältnis zementieren muss und diejenigen, die dort darin beschäftigt sind, absichern muss gegen Kündigung dieses Beschäftigungsverhältnisses, sondern man stellt die Möglichkeit in den Mittelpunkt, immer wieder neue und bessere Beschäftigungsverhältnisse zu finden. Also im Grunde genommen sichert man die Erwerbsbiografie ab gegenüber künftigen Risiken, neuen Anforderungen und gibt dann eben auch großzügige Möglichkeiten in Zeiten des Nichtarbeitens oder gewährt da größere Arbeitslosenunterstützung. In Zeiten des Nichtarbeitens, verbindet das dann aber gleichzeitig mit Anforderungen, sich zu qualifizieren und weiterzubilden. Und am Ende kann das eben zu einer Win-Win-Situation führen, wo dann eben Unternehmen mehr Flexibilität bekommen, ihre Belegschaften zu verändern und gleichzeitig diejenigen, die einen neuen Job brauchen, auch ihre Chancen verbessern, auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein. Das wird so als einen Weg beschrieben, der ja eine moderne Antwort auf Strukturwandel und veränderte Anforderungen ist. Ich finde das durchaus bedenkenswert.
Nun hat aber Kündigungsschutz gerade auch in Krisenzeiten ja durchaus einen ganz guten Ruf. Also ich dachte jetzt an die Corona-Pandemie. Da war es ja so, dass sich viele Betriebe mit auch Kurzarbeitergeld unterstützt durch die Krise hindurch retten konnten. In den USA dagegen, da saßen viele auf der Straße und plötzlich, als die Pandemie dann zumindest sich abgeschwächt hatte, dann dachten viele Betriebe, oh, wo kriegen wir denn jetzt die Beschäftigten her? Die waren ja eigentlich ganz gut eingearbeitet. Also hat das nicht auch eine Berechtigung?
Absolut. Und die Kurzarbeit ist auch ein Instrument, was in Deutschland lange als sehr, sehr erfolgreiches arbeitsmarktpolitisches Instrument galt. Wir haben aber auch etwas gesehen, was durchaus Schwierigkeiten bereitet. Denn die Kurzarbeit geht immer davon aus, dass die Geschäftsmodelle der Unternehmen tragfähig sind. Also man hat eine externe Störung, eine große Krise durch ausgelöst diese Pandemie beispielsweise oder die Finanzkrise oder die Eurokrise, was auch immer. Und man sagt, okay, wegen dieser Einschnitte wird eben kurzfristig weniger nachgefragt, aber diese Nachfrage nach diesen Produkten kommt generell wieder. Bedeutet, es funktioniert in Zeiten, wo man ein funktionierendes Geschäftsmodell hat und ein gutes Portfolio an Produkten, die international nachgefragt werden. Und die Situation hat sich jetzt leider verändert. Also wir befinden uns eben in einem strukturellen Wandel, der nicht nur daher rührt, dass man mal eine Krise hat und sich da irgendwie was wieder zurechtruckelt, sondern wir haben technologische Veränderungen, wir haben Veränderungen in der Verfügbarkeit von Rohstoffen, wir haben Veränderungen in den Energiepreisen, wir haben deutliche geoökonomische Veränderungen und Verschiebungen, die andere Abhängigkeits- oder Wirtschaftsstrukturen erfordern. All das muss strukturell verändert werden und da hilft es eben nicht mit Kurzarbeitergeld, die bestehenden Beschäftigungsverhältnisse zu konservieren. Also man muss da sehr genau hinschauen, in welcher Situation man eigentlich ist. Und es gibt mittlerweile den Konsens, dass man während der Corona-Krise und danach mit dieser Kurzarbeit etwas zu großzügig war, weil man damit eher Veränderungen dann aufgehalten hat.
Wenn sich nur also das wirtschaftspolitisch nicht zurecht ruckelt, sondern wirklich die Strukturkrise sozusagen voll uns gerade trifft, was kann man sich da vom dänischen Modell abschauen und wo sollte man aber vielleicht auch besser darauf verzichten?
Ja, also abschauen kann man sich sicherlich und guten Gewissens diesen Weiterbildungsansatz. Ich glaube, das ist etwas, womit man eigentlich nur richtig machen kann. Also Leute eben in guten Ausbildungen oder Weiterbildungen dann fit zu machen für den nächsten Job. Wir haben da ein bisschen ambivalentes Verhältnis dazu, weil man diese arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen früher etwas mit der Kneifzange angefasst hat. Da gab es dann plötzlich Programme, wo Hunderttausende neue Floristen ausgebildet wurden und kein Mensch wusste, wo sie eigentlich Beschäftigung finden sollen. Da gab es dann viel Aktionismus, wo man gesagt hat, Mensch, das hat es jetzt wirklich nicht gebracht. Aber wenn man das strukturiert angeht und eben guckt, welche Fähigkeitslücken müssen eigentlich in der Wirtschaft geschlossen werden und dafür sehr gute Programme anbietet, dann hat man da, glaube ich, eine ganze Menge richtig gemacht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es gut ist, vielleicht die Bezugshöhe auch des Arbeitslosengeldes anzupassen und dafür eben auf Kündigungsschutz zu verzichten. Das macht es dann eben leichter, erträglicher, diese Phase der Umorientierung und stellt dann eben die Familien nicht vor existenzielle Fragen. Oder nicht in dem Maße vor die existenziellen Fragen. Ich finde, da kann man sich eine ganze Menge davon abgucken. Was man nicht machen sollte, da fällt mir gar nicht so viel dazu ein. Also ich glaube, man darf eben diese Deregulierung im Bereich des Kündigungsschutzes nicht übertreiben. Vielleicht kann man da auch erstmal anfangen und sagen, wir konzentrieren uns auf die wirklich hohen Einkommen. Wir konzentrieren uns vielleicht aber auch auf jüngere Unternehmen, die andere Anforderungen haben als die etablierten Unternehmen und stärken aber vor allen Dingen diesen Weiterbildungsaspekt. Das würde ich doch in den Mittelpunkt stellen.
Über wen wir jetzt noch nicht so genau gesprochen haben, sind Menschen, die vielleicht einen kompletten Quereinstieg wagen wollen, vielleicht auch im höheren Alter nochmal, also nicht nur die Branche wechseln wollen, sondern komplett von vorne anfangen. Sollte man auch das stärker fördern, heißt auch im höheren Alter komplett neue Ausbildung, BAföG für Studium, also einfach nochmal einen Neustart ermöglichen?
Ja, ob man sich wirklich komplett von Null an neu entwickeln muss, da würde ich mal ein Fragezeichen dahinter machen, weil die Investitionen in eine komplett neue Erwerbsbiografie sehr hoch sind. Also das ist, wenn man es jetzt mal rein nüchtern volkswirtschaftlich betrachtet, wahrscheinlich kein zu gutes Invest. Also ich würde vor allen Dingen immer darauf setzen, dass man die Fähigkeiten, die man schon erlernt hat, wieder einsetzen kann. Also Recycling-Prinzip in dem Sinne. Und dann eben versucht, den Menschen aber auch Entscheidungen zu ermöglichen, die vielleicht ein bisschen risikobehafteter sind. Also, wenn jemand eben darüber nachdenkt, zu gründen, eben in Deutschland nicht zu sagen, das Scheitern ist jetzt ein Problem für dich, weil du danach nicht mehr vermittelbar bist auf dem Arbeitsmarkt. Also als Malus das zu beschreiben, sondern vielleicht eine Kultur zu schaffen, in der das dann eben als mutig begriffen wird und in der dann gesagt wird, Mensch, das hat nicht geklappt, aber der Ansatz war doch eigentlich ganz gut. Also eher zu sagen, ich ermögliche nochmal strukturell andere Entscheidungen aufbauend auf meinen bisherigen Fähigkeiten und Erfahrungen. Das wäre, glaube ich, eher das, was ich als sinnvoll beschreiben würde.
Ganz zum Schluss, jetzt haben wir gesprochen auch über Flexicurity in Dänemark. Die Politik in Deutschland, die gilt jetzt derzeit nicht als besonders beweglich oder, ich sag mal, reformfreudig, vorsichtig formuliert. Wenn du jetzt nur einen Wunsch frei hättest an die Politik, was wäre jetzt wirklich nötig, was wäre dringend jetzt anzugehen?
Ja, das ist eine große Frage und die ganz einfache Antwort habe ich jetzt überhaupt nicht dabei. Also wir haben eine Situation, in der die etablierten Parteien massiv unter Druck stehen, Lösungen präsentieren sollen, eigentlich Wunder bewirken sollen, die sie, wenn man bei Lichte draufschaut, in der Form wahrscheinlich gar nicht präsentieren können. Also, und das ist eine historische Geschichte. Wir haben eben an vielen Stellen zu lange zugewartet und jetzt sind die Entscheidungen und Prozesse, die in Gang gesetzt sind, so disruptiv, dass die gesellschaftliche Akzeptanz dafür immer schwieriger zu organisieren ist. Das heißt, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre es im Grunde genommen ein, wenn man so möchte, Reset der politischen Debatte an der Stelle, zu sagen, alle sind nochmal offen für die Argumente, die für oder gegen Dinge sprechen, um sich dann eben nochmal neu besser informiert entscheiden zu können. Und das ist vielleicht, ja, das wird ja nicht stattfinden in dem Sinne, aber das ist das, was aus meiner Sicht notwendig wäre. Ich würde mir wünschen, dass man in der Politik vor allen Dingen darüber diskutiert, was Möglichkeiten sind und wie man diese Möglichkeiten erreicht und weniger darüber diskutiert, welche Gefahren im Raum stehen und wie man die Gefahrenabwehr vernünftig betreibt. Also das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, weil das eben auch dann hoffentlich diejenigen mitnimmt, die jetzt vor Veränderungen stehen. Und das ist nämlich sicher, diese Veränderungen werden kommen. Das kann man nicht einfach wegdefinieren. Also man kann sich nicht einfach eine Welt wieder her wünschen, die so aussieht wie vor 20 Jahren, als wir diese ganzen Probleme zwar schon hatten, aber nicht darüber sprechen wollten.
Also große Veränderungen, aber auch Chancen für den deutschen Arbeitsmarkt. Darüber haben wir heute gesprochen im Podcast Makroskop. Ganz herzlichen Dank an Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des VfA.
Danke dir, Philipp.
Weitere Infos zum Thema finden Sie wie immer auf der Website des VfA, www.vfa.de. Schauen Sie gerne mal vorbei und hören Sie auch gerne hier wieder rein. In 2 Wochen, da begrüßt Sie meine Kollegin Franziska Walser, dann mit Neuigkeiten aus der Wirtschaftspolitik. Haben Sie es gut und haben Sie noch einen schönen Sommer. Mein Name ist Philipp Eins.
Makroskop, der wirtschaftspolitische Podcast. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.